Du bleibst. Ob alles wankt auf dieser Erde, ob alles täuscht, ob alles trügt, was je mit lächelnder Gebärde sich willig meinem Wunsch gefügt, ob alles stürzt im Weltgetriebe, ja, ob die Erde selbst sich neigt, ich ruhe, Herr, in deiner Liebe, die keines Wechsels Schatten zeigt. Du bist und bleibest stets derselbe, der du seit Ewigkeiten bist. In deines Himmels Lichtgewölbe du keins der Dingen je vergisst. Du bleibst derselbe, gleich an Gnade, an Liebe, Güte, Treu und Macht. Du bist's, der auf des Lebens Pfade mich täglich leitet und bewacht. Drum mag auch alles hier vergehen und schwinden in dem Strom der Zeit, mag ich auch vieles nicht verstehen, du bleibst der Fels der Ewigkeit. Du hältst mit göttlich großer Liebe mich unzertrennlich fest an dir. Und wenn auch sonst mir nichts verbliebe, du bleibst und das genüget mir. Liebe Freunde von nah und fern, ich grüße euch zu diesem ersten Gottesdienst am 3. Januar 2021. Passend dazu der Schnee zum ersten Mal in diesem Jahr, worauf sich besonders die Kinder, aber auch wir freuen. Herzlich willkommen. Danke gleich, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Und ihr euch vielleicht von den Bildschirmen hingesetzt habt und euch gemütlich gemacht habt, um diesem Gottesdienst beizuwohnen, euch heiße ich auch ganz herzlich willkommen. Und wünsche an dieser Stelle allen Besuchern, ob nah oder fern, ob hier oder online, Gottes gesundes, gesegnetes, neues Jahr. Ich hoffe, Sie alle sind gut in das neue Jahr hineingekommen, hineingegangen und hoffe für Sie, dass Sie auch und ich gesund bleiben im neuen Jahr. Aber mit welchen Erwartungen sind wir in dieses Jahr hineingekommen? Mit welcher Einstellung? Sind wir von Sorge und Ängsten geplagt? Wie wird das werden? Wie sieht die Zukunft aus? Was erwartet mich in diesem neuen Jahr? Was werde ich möglicherweise erleben? Was werde ich schaffen? Was wird auf der Strecke bleiben, wie auch vergangenes Jahr? Bin ich von der Sorge vielleicht geplagt, dass ich vielleicht meinen Arbeitsplatz verlieren werde wegen Corona, dass ich vielleicht infiziert werde, in Quarantäne muss oder noch schlimmer, auf die Intensivstation? Sehen Sie, das sind alles Fragen, die sich man heute durchaus stellen kann und die sich Menschen durchaus stellen. Aber Menschen, die keine Hoffnung haben, Menschen, die den nicht haben, der bleibend ist und dessen treu gegenüber seinen Kindern bleibend ist, die sind so sehr von Sorgen umtrieben, dass sie nicht mal die Kraft aufbringen, nach oben zu schauen. Sie sind gebeugt und niedergebückt. Und liebe Brüder und Schwestern, das müssen wir doch nicht, denn wir haben eine gute Zuversicht. Nun, wenn das zu wenig war, wer diese Verse mitverfolgt hat, dann möchte ich ein anderes Lied vorschlagen. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das ist das nächste Lied. Und da hat sich der Liederdichter die Gedanken gemacht über so die Sorgen, die wir so uns machen. Und er kommt zum Schluss, selbst wenn ich den Weg nicht weiß, der Herr kennt ihr ihn und er wird mich durchtragen. Vielleicht ist das eine Ermutigung für dich. 392 in den grünen Liederbüchern, die wir jetzt nicht, das Lied werden wir nicht singen, aufgrund der Corona-Einschränkungen. Das muss ja mittlerweile jetzt allen bekannt sein. Aber für die, die vielleicht online sind und das noch nicht gewusst haben, ja, wir werden jetzt das Lied wieder nur hören bzw. hier mitlesen können. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, das ängstlich schlägt mein Herz, sei spät, sei's früh. Du weißt den Weg für mich, du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich. Für deine Liebesmacht, ich rühm die Gnade, die mir das Heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug, du weißt den Weg, für mich, das ist genug. Nun, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, ich lade euch ein, dass wir jetzt aufstehen und gemeinsam zum Herrn, dem allmächtigen Gott, beten. Dass wir ihm danken für das, was wir alles im vergangenen Jahr vielleicht erlebt haben. Das habt ihr sicherlich auch schon zu Hause gemacht. Und dass wir ihm vielleicht auch danken für das neue Jahr und gleichzeitig auch um den Segen bitten. Wer Freude hat zu beten, der darf das gerne tun. Ich schließe dann das Gebet ab. Allmächtiger Gott und Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus kommen wir als Gemeinde an diesem ersten Sonntag Gottesdienst im Jahr und wollen dir einfach den Dank aussprechen, der dir allein gebührt. Du bist unser Gott, du bist unser Schöpfer. Du bist der allmächtige Gott, allgegenwärtiger, allwissende Gott. Du bist der Ewige, der Gnädige, der Barmherzige, der Langmütige, der Geduldige, der Gott von großer Güte, der uns mit viel Erbarmen begegnet. Ein Gott, der uns segnet. Ein Gott, der für uns gelitten hat am Kreuz auf Golgatha. Ein Gott, dem keiner gleicht. Zu dir nahen wir uns in dieser Stunde und beugen uns vor dir, weil wir deine Geschöpfe sind. Und in demütiger Haltung wollen wir dich anbeten und dir die Ehre bringen, weil du wert bist. Du bist würdig anzunehmen, Preis, Anbetung, Lob, Ehre, Ruhm. Wir danken dir, Herr, dass du uns das vergangene Jahr gesegnet hast, dass du uns durchgetragen hast, dass du uns begleitet hast auf unseren Wegen, die vielleicht für manchen von uns nicht so einfach waren. Wir danken dir, dass du uns bewahrt hast vor dem Virus. Wir danken dir, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, uns zu versammeln, auch wenn es mit gewissen Einschränkungen ist. Aber wir dürfen hier sein. Wir dürfen dein Wort weitergeben. Wir dürfen dein Wort weiter hören. Wir dürfen verkündigen. Und wir dürfen, selbst wenn wir nicht singen können, doch die Lieder mitverfolgen und den Text für uns, ja, auf uns wirken lassen. Wir danken dir für diese Dinge. Wir danken dir für all die Dinge, die du uns gegeben hast, die Dinge des täglichen, der täglichen Versorgung. Herr, deine Güte ist wirklich so groß und wir danken dir dafür, für alle Bewahrungen unterwegs, für jedes ermutigende Wort, das wir aus deinem Wort uns ja vorlesen ließen oder selber vorgelesen haben. Ja, für jedes ermutigende Wort, das wir von unseren Geschwistern gehört haben, für jedes Gebet, das du erhört hast. Wir danken dir dafür, Herr. Herr, und wir stehen jetzt vor dir in diesem neuen Jahr und beten, dass du den Segen auf uns herabfließen lässt. Wir sind nicht allein. Wir sind uns dessen bewusst. Aber manchmal fühlen wir uns so. Aber die Gefühle, die können uns nichts anhaben. Wir haben dein Wort und auf deinem Wort bauen wir. Und mit dieser Zuversicht, die du uns in deinem Wort schenkst, wollen wir in dieses neue Jahr hineinblicken und an deiner Hand getragen mit dir gehen, Herr. Wir wollen alle unsere Sorgen und Ängste und Fragen über die Zukunft in deine Hand hineinlegen und dir anvertrauen. Und wir wollen dich bitten, dass du mit uns gehst, jeden Schritt, dass du uns leitest, dass du uns führst, dass du uns deinen Segen zukommen lässt, dass du uns mehr Weisheit im neuen Jahr schenkst, mehr Erkenntnis an dir, mehr Freude, dir zu dienen. Und dass wir alles, was wir tun, zum Lob deiner Herrlichkeit sind. Herr, sei du mit allen Geschwistern, die sonst zu dieser Gemeinde gehören oder uns oft besucht haben, aber nun die nicht die Möglichkeit haben zu kommen. Bleibe du bei ihnen, stärke sie, tröste sie, ermutige, gib ihnen Kraft, wieder vielleicht aufzustehen, wenn sie vielleicht gefallen sind oder wenn sie Ängste haben. Bitte lege du deine Hand auf ihre Schulter, lass sie deinen Segen spüren und deinen Frieden. Lass sie nicht mutlos werden. Stärke sie und kräftige sie. Herr, und wir danken dir, dass du verheißen hast, bei uns zu bleiben, mit uns zu gehen, bis an der Weltende. Und in dieser Zuversicht möchten wir diesen Gottesdienst feiern und das ganze Jahr hindurchgehen. Danke, Herr. Danke für alles. In Jesu Namen. Amen. Haben Sie sich, hast du dir Vorsätze gemacht, wie das so gewöhnlich ist fürs neue Jahr? Sind das andere Vorsätze, die du dir vorgenommen hast, als du im letzten Jahr bereits gemacht hast? Oder sind das vielleicht dieselben, weil du vielleicht nicht nachgekommen bist, weil du vielleicht so einiges, was du dir vorgenommen hast, nicht doch zu Ende gebracht hast? Ich kenne einen aus der Bibel, aus der Schrift, der sich nicht nur fürs kommende Jahr Vorsätze gemacht hat, einen besonderen Vorsatz, sondern er hat sich einen Vorsatz fürs ganze Leben gemacht. Was glaubt ihr, an wen denke ich da? Naja, es gibt viele Beispiele. Das ist nicht nur der einzige Mann. David vielleicht, ja, aber bei mir nicht heute. Trotzdem danke für den Tipp. David war eine... Paulus. Ja, vielleicht auch Paulus, ganz bestimmt. Naja, es gibt, wie gesagt, viele Beispiele in der Bibel, von Menschen, die sich Vorsätze gemacht haben, gute Vorsätze. Und sie haben diese Vorsätze auch als Wunsch weitergegeben an andere. Ich lese euch Josua aus Josua-Buch, Kapitel 24, Vers 15. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Und zwar Kapitel 24, Vers 15b. Die letzten zwei Zeilen von diesem Vers. Ich warte ein wenig, bis alle ihre Bibeln aufgeschlagen haben. Es heißt hier nämlich, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ein schöner Vorsatz, nicht wahr? Und hier heißt es, aber. Das ist ein Gegensatz zu etwas, was Josua davor gesprochen hat. Wir befinden uns hier am Ende des Buches Josua. Und Josua trat ja bekannterweise, wer die Bibel liest, weiß das, an Moses Stelle als Volksführer. Und er übermittelte die Botschaften, die Gott ihm gegeben hat, an das Volk. Er sollte das Land verteilen und er sollte dem Volk die Richtung weisen. Und er redet viel, was Gott ihm gesagt hat. Und ich möchte jetzt im Zusammenhang lesen die Verse 13, 14 und den Vers 15. Und dann werdet ihr verstehen, warum er diesen Entschluss fasst, Gott zu dienen. Und wer sich in der Geschichte des Volkes Israels auskennt, wer die Bibel liest, er weiß, warum dieser Entschluss. Vers 13. Und ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr euch nicht gemüht habt. Und Städte, die ihr nicht gebaut habt, um darin zu wohnen. Und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Und jetzt kommt's. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstroms und in Ägypten und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Und dann sagt er, was er vorhat. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das Volk Israel hat sich ja ständig abgewandt. Das kommt ja erst später. Aber schon da haben manche geklagt über diesen Gott und wollten ihm nicht dienen und guckten nach rechts und links, wie die anderen Völker es getrieben haben. Haben sie es auch versucht und dachten, die Wege wären besser. Aber der ruft am Ende dieses Kapitels, dieses Buches, das Volk auf, sich davon abzuwenden und dem einen, dem lebendigen Gott zu dienen. Ist das vielleicht an der Zeit für dich, drüber nachzudenken, wem hast du das Leben bisher oder im vergangenen Jahr gedient? Wessen Gott hast du gedient? Wie ist sein Name? Und was hat der Dienst diesem Gott gebracht? Ist das vielleicht nicht doch an der Zeit umzudenken? Vielleicht hast du einem der Gottheiten gedient, wer du auch bist, so die wir bekannt, die wir kennen aus den verschiedenen Religionen. Oder vielleicht hast du dein Materialismus gedient, das ist auch ein Gott. Stell dir diese Frage. Und dann komm zu dem Entschluss, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn, dem lebendigen Gott dienen. Nun, für uns Christen bedeutet heute dieser Vers, sich aufs Neue dem Herrn zu weihen. Und das ist nie zu spät, das kann jeder Christ jeden Tag aufs Neue tun. Ja, das muss er sogar. Dienst, das ist sehr vielfältig in der Bibel. Es gibt viele verschiedene Beispiele vom Dienst. Es ist viel gesagt über den Dienst. Es gibt viele Facetten und man kann den Dienst, wenn man das Wort Dienst einordnen will, nach vielen Gruppen und Kategorien einordnen. Zum Beispiel könnte man es einordnen nach Ausrichtung, nach der Gruppe, wem diene ich? Diene ich Gott oder diene ich den Menschen zum Beispiel? Das ist ja auch in der Bibel gesagt, man soll auch den Menschen dienen, da gibt es Beispiele. Nach Menschen, die Christen sind, die meine Mitchristen sind, oder nach Dienst den Menschen, die ungläubig sind, ist ja auch ein Dienst. Dienst nach Gaben, nach innerer Einstellung. Und dabei höre ich auf, weil es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das betrachten kann. Und vielleicht ist das ein guter Vorsatz für dich und für mich, dass wir uns das noch einmal vielleicht vor Augen führen, dass wir in der Bibel bewusst danach suchen, was die Bibel über den Dienst sagt und uns vielleicht mehr Gott hingeben, ihm aufs Neue weihen. Ich hatte eigentlich vor, noch mehrere Bibelverse vorzulesen, aber ich lasse es jetzt, ich werde nur einen einzigen Bibelvers vorlesen, Hebräer 12, 28. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen, mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Das sollte unsere Ausrichtung sein. Und wisst ihr, Geschwister, wir können nicht Gott dienen und den Menschen nicht. Man dient Gott, indem man auch den Mitmenschen dient. Und das wünsche ich mir persönlich und dir, wer du auch bist, auch dort online, dass du dich danach ausrichtest. Lasst uns das, wie gesagt, vor Augen führen, unsere Einstellung vielleicht ändern, wo nötig, sie einfach korrigieren. Und möge der Herr uns dabei helfen.
Römer 3. Wir haben die letzten Wochen immer und immer wieder diesen Brief betrachtet und haben bis zu Römer 3, Vers 20 gesehen, dass der Mensch schuldig ist, dass der Mensch vor Gott schuldig ist. Und jetzt dürfen wir sehen, wie er die Gerechtigkeit Gottes erlangt. Die Gerechtigkeit Gottes. Wir lesen jetzt die Verse 21 bis 26. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihm hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Nun, wenn ihr euch diese Verse in eurer Bibel betrachtet, werdet ihr ab und zu mal einen Punkt sehen. Aber eigentlich ist alles, was ich euch gerade vorgelesen habe, ein einziger Satz. Vielleicht habt ihr von der Meuterei gelesen oder sogar einen Film darüber gesehen auf dem Schiff namens Bounty. Kapitän Bligh war mit seinen Männern im südpazifischen Ozean oder Pazifischer Ozean und manche sagen, dass er seine Crew schlecht behandelt hat oder einfach zu hart anfuhr. Aber auf jeden Fall wollten die Männer zunehmend seiner Führung nicht folgen. Sie haben sich entschieden, ja, die Kontrolle über dieses Schiff zu übernehmen. Waren aber sehr überrascht. Es waren im Grunde 9 Menschen, die zum Kern gehörten, diese Meuterei, dieses Kappern des Schiffes. Und sie haben denjenigen befohlen, ins kleine, was heißt es im Moment, Barkasse. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber so. Sie hatten ein kleineres Boot, aber es war so undicht, leckig, dass es bald untergehen würde. Und die Leute hatten zumindest genügend, ja, was sagt man, Menschenfreundlichkeit oder so. Und sie haben anstattdessen ihnen diese etwas größere Barkasse gegeben. Und was waren sie erstaunt, als zu Kapitän Bligh hinzu 18 weitere Menschen bereit waren, ins Boot zu steigen, sogar gestiegen sind. Dann überlegten sie sich, manche waren die Handwerker. Wie sollen sie dann weiter mit dem Schiff, mit dem 3-Master weiter, ohne die Handwerker? Und sie haben befohlen, dass 3 aus dem Schiff steigen, aus dem, nicht Schiff, sondern aus der Barkasse raustreten. Und Kapitän Bligh hat gesagt, Jungs, fürchtet euch nicht. Wenn ich es je zurückschaffe, werde ich für euch für Recht sorgen, für Gerechtigkeit sorgen. Und tatsächlich hat er die 6000 Kilometer nach England zurückgeschafft. Nicht mit allem Mann. Sie haben es nicht geschafft. Also doch in diesem kleinen Schiff schon. Später, als die Menschen von Tahiti, glaube ich, abgeholt wurden, sie fanden fast alle, ist das Schiff dann auf Grund gefahren und einige starben in dem Schiffbruch, aber andere haben es nach England geschafft. 3 wurden hingerichtet, andere mussten große Strafen bezahlen und dann 3 wurden dann wegen ihrer Treue zum Kapitän Bligh freigesprochen. Aber wir sind auch unterschiedlich schuldig. Nun, diese waren nicht schuldig, aber die anderen schon. Alle schuldig, bis auf die 3, weil sie entweder Komplizen waren oder Ermutigung gegeben haben oder nicht verhindert haben, dass ein Verbrechen gegen die Leitung des Schiffes verübt wurde. Und manche wurden, wie gesagt, hingerichtet, weil sie besonders schuldig waren. Und doch möchte ich sagen, dass wir Menschen, wir sind allzumal Sünder. Vers 23, denn alle haben gesündigt. Wir sind allzumal Sünder. Zwar sind manche schlimmer als andere, aber es sind alle schlimm, alle schuldig. Diese Verse, die wir gelesen haben, erklären die Beschaffenheit des Heils, die Natur, könnte man sagen, des Heils aus Gott. Und das will ich auch betonen, dass das Heil etwas ist, was vorwiegend mit Gott zu tun hat. Es ist nicht die Idee der Menschen. Es ist ein Gedanke Gottes. Er ist der Urheber unseres Heils. Und ich möchte, dass ihr zwei Wahrheiten seht in Vers 26. Gott bleibt in diesem Heilsplan gerecht. Und doch, und das andere ist, Gott schafft es irgendwie, und der Römerbrief erklärt uns auch, wie das geht, bei diesem Heil schuldige Menschen zu rechtfertigen, gerechtfertigen, die an Jesus glauben. Also er bleibt gerecht und doch gerechtfertigt er Ungerechte. Nun, wenn ein Richter schuldige Menschen freisprechen würden, würden wir sagen, faul, unfair, ungerecht, unerhört. Aber die Bibel sagt, dass Gott einen Weg gefunden hat, wobei er schuldige Menschen gerechtfertigt, ohne dabei seine Rechtschaffenheit einzubüßen. Und das ist das, was wir in den kommenden Wochen, so Gott will, auch betrachten werden. Das dauert an von Römer 3, 21 bis zum Ende von dem fünften Kapitel. 2,5 Kapitel werden damit verbracht, diesen Heilsweg zu erklären. Der Prophet Jona sagte in Kapitel 2, Vers 9, das Heil ist vom Herrn. Und wir werden sehen, wie Gott gerechtfertigt. In einem anderen Beispiel habe ich gesagt, rechtfertigt. Aber es gibt dieses Wort, auch wenn es in meinem Programm mit Rot unterstrichen wird, die Gerechtfertigung oder gerechtfertigen, justify auf Englisch, nur falls es jemand diesen Begriff benötigen würde. Und um diesen Plan zu erklären, gebraucht Paulus und der Heilige Geist natürlich, der dies inspiriert hat, 9 spezifische theologische Begriffe. Und ich fange an und zeige euch einfach diese Begriffe, die sehr spezifisch sind, sehr genaue theologische Begriffe sind. Vielleicht habt ihr sie schon gesehen. Gerechtigkeit, Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Also haben wir den nächsten Begriff, der Glaube. Vers 22, durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Gerechtfertigt, Vers 24. Durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist, ihn, also Jesus, hat Gott zum Sühnopfer, in der Elbefelder heißt es Sühnemittel, bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an, und das ist ja auch ein wichtiger Begriff, sein Blut, Vers 25, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ. In der Elbefelder, habe ich vergessen, hinweg, hat jemand den, die Übersetzung, habe ich vergessen, sorry. Aber es heißt im Grunde, was hat man für einen Begriff, hinfahren ließ oder so etwas. Und dann, man könnte sagen, erlassen, das habe ich hier geschrieben. Übrigens, wir haben dieses Lied, das wir oft auf Deutsch singen, alles hat er mir erlassen. Ein sehr wichtiger Begriff, theologischer Begriff. Und das heißt, er hat mich nicht dafür bestraft. Und dann in Vers 26 am Anfang, also die Sünden, die zuvor geschehen waren, hat er ungestraft lassen, als Gott Zurückhaltung übte, oder in der Elbefelder Nachsicht. Denn es gab viele Generationen, die für ihre Sünde, die trotz ihrer Sünde selig wurden, auch bevor Jesus Christus am Kreuz starb. Und wie ist das möglich? Ja, Gott hat Zurückhaltung geübt. So lange. Aber weil er hinblickend war auf Jesu Opfer am Kreuz, blieb er gerecht. Nun, stellt euch vor, vielleicht tausend Jahre lang haben viele Menschen in der Welt, also ich würde sagen die meisten, nichts von der Gerechtfertigung Gottes und von dieser Lehre gewusst. Ich wüsste nicht, wo man hätte suchen können. Vielleicht gab es hier und dort kleine Gruppen von Menschen oder vereinzelt Menschen, die von der Lehre der Gnade, der freien Gnade gewusst haben. Aber in dem dunklen Zeitalter, Dark Ages, da waren die Menschen verfinstert. Selbst die Religiösen, selbst die Christen wussten nicht, dass das Heil ein Geschenk Gottes ist durch die Gnade. Sie haben gedacht, man würde oder man könnte das Heil verdienen. Und dann gab es einen Mönch, der zu einer anderen Erkenntnis gekommen ist, indem er in Wittenberg den Römerbrief als Professor ausgelegt hat und entdeckt hat, was in diesem Brief gelehrt wird. Und ich zeige euch jetzt seine Worte. Er sagte, bevor ich diese Worte verstand, hasste ich Gott, weil er uns Sünder mit dem Gesetz und mit der Erbärmlichkeit unseres Lebens erschreckte. Also er machte uns unserer Sünde bewusst. Und unseres Gerichts. Und nicht genug damit verschlimmerte er, Gott, unsere Trübsal, noch mit dem Evangelium. Aber dann verstand ich durch den Geist Gottes die Worte. Ich möchte kurz anhalten. Änderst du die Definition dieser neuen Begriffe? Schummelst du ein bisschen? Legst du sie neu aus? Zum Beispiel die Neo-Orthodoxen gebrauchen dieselben Vokabeln wie wir, denselben Wortschatz, aber sie haben diesen Worten andere Bedeutungen zu oder beigemessen. Indem man das tut, ändert man das Evangelium und man hat am Ende ein anderes Evangelium und du könntest vielleicht in die Geschichte zurückschauen und sehen, wie, und ich würde sagen, durch Satan Menschen dazu gebracht wurden, an jedem dieser Begriffe zu rütteln. Du brauchst ja nur an einem Begriff zu rütteln und schon fällt das gesamte Gebäude ineinander. Das ist nicht ein Kartenhaus. Nein. Aber nimmst du ein Doppel-T-Träger, übrigens dieses Haus hat diese betonierten, harten Doppel-T-Träger und wir bohren da keine Löcher rein. Ich denke nicht, dass unbedingt ein kleines Loch in so einem Träger unbedingt die gesamte Festigkeit dieses Gebäudes komprimieren würde, aber da fange ich nicht damit an. Und diese sind die Doppel-T-Träger und der Beton unseres Glaubens. Und wenn du nicht Beton gebrauchst und nicht hartes Stahl und nicht ausreichend, dann wird dein Gebäude in sich kollabieren, wie das berühmte Haus auf dem Sand. Also sagte Luther, aber dann verstand ich durch den Geist Gottes die Worte, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Da fühlte ich mich wie von Neuem geboren, wie ein neuer Mensch. Ich trat durch geöffnete Tore geradewegs ins Paradies Gottes ein. Das ist die Erkenntnis, zu der Luther gekommen ist, nach einer Jugend und einer jungen Erwachsenenzeit der Finsternis und, wie er es nannte, der Trübsal. Nun möchten wir zum Kern der Botschaft kommen und ich möchte euch vier biblische Tatsachen zeigen, die wir über die Gerechtfertigung wissen müssen. Ich sage müssen, ich sage bewusst müssen, weil unser Heil hängt davon ab, dass wir die richtige Information haben. Wir fangen mit diesem an. Die Gerechtfertigung ist die Stellung, die daraus resultiert, wenn man Gottes Gesetz vollbringt. Bitte schmeißt mich nicht zum Fenster oder zur Tür raus. Halte kurz an. Die Gerechtfertigung ist die Stellung, die daraus resultiert, ich würde sagen resultieren würde, aber resultiert, wenn man Gottes Gesetz vollbringt. Gott hat uns sein Gesetz gegeben und wir betrachten das mittwochsabends. 2. Mose 20, die 10 Gebote, dann ein kleiner Abschnitt in Bezug, interessant, also ein kleiner Abschnitt in Bezug auf die Anbetung, womit man das Altar, den Altar baut und so weiter. Und dann die detaillierten Gesetze, die wir in Kapitel 21 bis 23 sehen, bevor Gott den Bund mit seinem Volk ratifiziert. Ich möchte aber, dass wir nicht vergessen und nicht aus dem Auge verlieren, dass Gottes Gesetz eigentlich eine Pflicht ist. Nicht 10 Vorschläge, sondern es ist das Gesetz Gottes. Dadurch wird man erkennen, was Gottes Erwartungen sind. Seine 10 Gebote reflektieren oder widerspiegeln seinen Charakter. Es ist also eine Pflicht. Erfülle ich es, habe ich auch meine Pflicht erfüllt. Und habe ich meine Pflicht erfüllt, bin ich gerecht. So könnte und so kann Gott mich für gerecht zu sein erklären. Er kann sagen, okay, er erfüllte seine Pflicht, er ist gerecht. Übrigens, das ist die Bedeutung der Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Es ist die Erfüllung der Pflicht. Zum Beispiel, wenn wir im Kaufhaus sind und wir kaufen, sagen wir, 2 Kilo Äpfel, dann wollen wir natürlich 2 Kilo Äpfel bekommen. Bekommen wir zu wenig, dann ist es nicht gerecht. Wenn ich aber nicht dafür das notwendige Geld gebe, bin ich ungerecht. Ich bin gerecht, indem ich dem Verkäufer die richtige Summe gebe und er mir. Ich ihm Geld, er mir Äpfel. Und Gott hat auch Erwartungen. Und wenn wir diese Erwartungen erfüllen, dann sind wir, dann gelten wir als gerecht. Nun wollen wir aber schnell zu Punkt 2 gehen, also unter diesem letzten Punkt. Und der lautet, die Gerechtfertigung ist eine Stellung vor Gott. Vor Gott. Schaut in Vers 20 bitte. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Entscheidend ist vor ihm. Ich betrachte mich und denke, vielleicht schneide ich besser ab als andere. Oder wie oft in der Flüchtlingsarbeit die Menschen gesagt haben, du bist der beste Mensch, den ich kenne. Und ich habe immer gedacht, ach, die kennen mich nicht. Frag doch meine Frau, frag doch meine Kinder, frag mal den Herrn, frag mal die Leute in unserer Gemeinde. Aber gut, ich habe das nicht stehen lassen. Ich habe gesagt, nur einer ist gut. Und habe sie dann auf Gott, auf Jesus hingewiesen. Aber es ist wichtig, für was hält mich Gott? Wenn Gott mich betrachtet, für was hält er mich? Für gerecht oder für ungerecht? Und dann, die Gerechtfertigung ist eine Stellung, die niemand dadurch erreicht hat, dass er das Gesetz eingehalten hat. Okay. Und das, könnte man sagen, steht im Konflikt zu dem ersten Satz. Erfülle ich das Gesetz, bin ich gerecht. Aber hier steht, die Gerechtfertigung ist eine Stellung, die niemand dadurch erreicht hat und erreicht, dass er das Gesetz eingehalten hat. Ich lese diese Verse 19, 20 und 23. Wir wissen aber, dass das Gesetz, alles was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Alle Welt vor Gott, da haben wir es wieder, vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Man stellt fest, oh, ich habe gesündigt. Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Ist man sündlos, dann ist man herrlich. Gott ist herrlich. Er ist sündlos und hat diese Ausstrahlung, könnte man sagen. Aber niemand, und ich denke, ihr wisst, dass Jesus die einzige Ausnahme ist, niemand ist gerechtfertigt, niemand ist gerecht durch das einhaltende Gesetze. Ich habe das nicht in meinen Notizen, aber ich möchte Folgendes sagen. Wir tragen alle als Menschen, weil wir menschliche Väter haben und die Sünde übertragen wird durch den Vater, wir tragen alle die sündige Natur in uns. Selbst wenn wir nicht mal sündigen würden, sagen wir würden im Mutterleib sterben oder wir würden sterben, bevor wir bewusst eine Sünde machen können, begehen könnten. Tragen wir aber die alte Natur, den alten Adam, sagt man, diese Sündhaftigkeit. Wir müssen gerechtfertigt werden. Jesus musste nicht gerechtfertigt werden, denn er hatte keine Sünde. Er ist von einer Jungfrau geboren, ohne menschlichen Vater. Er hat keine sündige Natur bekommen. Er war unversehrt. Und er musste nicht gerechtfertigt werden, denn er war gerecht. Hoffentlich versteht ihr das. Okay. Und wenn ihr ein bisschen weggedacht habt, habt ihr eine sehr wichtige Wahrheit verpasst. Und dann letztens. Die Gerechtfertigung ist eine Stellung, die man frei erlangt. Mit frei meine ich, hier steht ohne Verdienst, Vers 24, ohne Verdienst. In einem Evangelium steht, ach so, ja, es ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Sie haben mich ohne Ursache gehasst. Jesus sagte, sie haben mich, oder damit erfüllt werde, sie haben mich ohne Ursache gehasst. Dieses Wort ohne Ursache ist dasselbe Wort. Wir sagen manchmal keine Ursache. Aber wenn es ums Heil geht und wir die Gerechtfertigung aus Gott geschenkt bekommen, dann ist es ohne Ursache. Gott betrachtet uns nicht und sagt, ach, ich sehe eine Ursache und deshalb gerechtfertige ich diesen. Nein, wir werden ohne Ursache oder frei, ganz aus Gnade, könnte man es umformulieren. Gerechtfertigt. Die Gerechtfertigung ist eine Stellung, die man frei, also ohne Verdienst, das heißt in demselben Vers 24, durch seine Gnade erlangt. Also sehen wir diese noch einmal. Wenn man das Gesetz einhalten würde, würde man als gerechtfertigt gelten, weil man das Gesetz Gottes vollbracht hat. Also wir mit sündiger Natur, er ohne sündige Natur, Jesus ohne sündige Natur. Die Gerechtfertigung ist jetzt nicht eine Stellung vor den Menschen, sondern vor Gott. Das ist das, was gilt. Das ist das, was wesentlich ist. Die Gerechtfertigkeit ist, oder die Gerechtfertigung ist eine Stellung, die niemand dadurch erreicht hat, indem er das Gesetz Gottes vollkommen erfüllt hat. Es ist niemals passiert. Jeder Mensch hat verstoßen gegen die Erwartungen Gottes. Gott weiß, was ein perfekter Mensch ist. Und er sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer, also Jesus sagte in der Bergpredigt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und er sagte auch, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Pharisäer und Schriftgelehrten weit übertrifft. Also du musst die Besten weit übertreffen, werdet ihr das Reich Gottes nicht mal sehen. Also keiner von uns und keiner in der Welt. Und ihr könnt an jeden denken, der für euch ein Guter ist oder eine Gute. Vor Jahren, und man hört immer wieder von einer Frau, einer kleinen Frau in Indien, und man hat sie für die Heilige in der Person gehalten. Aber ich sage euch, nach der Bibel war selbst diese Frau so gut, oder? Sie war doch vor Gott nicht gerecht. Maria sagte, mein Herz frohlockt in Gott, meinem Heiland. Sie brauchte auch einen Heiland. Du hast Gnade gefunden beim Herrn. Warum Gnade? Wenn sie unversehrt ist, und ich meine jetzt nicht in der Moral, sie war Jungfrau, keine Frage. Aber wenn sie sündlos gewesen wäre, warum denn Gnade? Sie hätte gesagt, sie hätte darauf pochen können. Ich habe es verdient, Mutter des Heilands zu sein. Aber nein, Gnade. Sie hatte einen Heiland. Und letztens, die Gerechtfertigung ist eine Stellung, die man frei, ohne Ursache in uns. Die Ursache ist bei Gott zu finden, denn er ist gnädig. Die Ursache ist nicht bei uns zu finden, denn wir sind nicht gut. Die Ursache unseres Heils, unserer Gerechtfertigung ist bei Gott zu finden, denn er ist den Sündern gnädig. Und so können wir die Gerechtfertigung, wo Gott einen sündhaften Menschen für gerecht erklärt. Und wie kann er das machen? Weil vor Gott er das auch ist. Gott wird nichts erklären, was nicht stimmt. Und obwohl wir gesündigt haben, wenn Gott uns seine Gerechtigkeit zuschreibt, anrechnet, zurechnet, dann sind wir vor Gott, und das heißt in Wirklichkeit, sind wir gerecht. Und ich möchte mit dem folgenden Vers schließen. Und das ist 2. Korinther 5, Vers 21, glaube ich. Doch. Genau, 21. Denn er, das heißt Gott, Entschuldigung, das heißt Jesus. Denn er hat den, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste. Denn Gott hat Jesus, der von keiner Sünde wusste. Okay, jetzt lese ich das, wie es hier steht. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, in sich, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Jesus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus wurde Sünde, damit wir Gerechtigkeit werden oder würden. Der Tausch. Wir haben das Lied, wir singen es nicht, aber sein Kleid für meins, sein Tausch, so wunderbar. Zwei andere Lieder sind mir in den Sinn gekommen. Dieser ist mein Heiland, ruft mir zu. In der dritten Strophe steht, oder zweiten, nichts Gutes ist in mir, das deine Gnade verdient. Mein Heil steht nur in dir, der mich mit Gott versöhnt. Noch einmal, nichts Gutes ist in mir, das deine Gnade verdient. Mein Heil steht nur in dir, der mich mit Gott versöhnt. Und ihr kennt dieses Lied, nichts habe ich, was nicht frei ich empfing, ohne Ursache. Okay, in Strophe 3 steht, Flecken der Sünde, Gnade, die Jesus mir zugewandt. Flecken der Sünde, tief eingebrannt, was wäscht sie weg, vertilgt diese Spur. Sieh, Jesu Blut wird dir heut genannt. Hier ist die Rettung, die Hilfe nur. Flecken der Sünde, tief eingebrannt, was wäscht sie weg, vertilgt diese Spur. Sieh, Jesu Blut, also siehe, Jesu Blut wird dir heut genannt. Das ist die Antwort. Hier ist die Rettung, die Hilfe nur. Ich könnte sagen, die Hilfe pur. Nachdem wir 2,5 Kapitel lang von unserer Schlechtigkeit gehört haben in Römer 1, 2 und 3, 1 bis 20, kommen wir endlich zu den Versen, die beginnen uns zu sagen, wie erlangen wir die Gerechtigkeit, die wir nicht haben? Wie erlangen wir die Gerechtigkeit Gottes. Es ist Gottes Eigentum. Gott, es ist das, was Gott uns anbietet. Wie erreichen wir das? Und wir werden das in den kommenden Wochen betrachten, aber ich habe es heute erwähnt. Durch den Glauben an Jesus Christus. Es ist Gnade, pure Gnade. Und ich frage euch, worauf pochst du? Wodurch denkst du, vor Gott gerecht zu sein, vor Gott zu bestehen? In deiner Gerechtigkeit, die nicht vollkommen ist? Oder in seiner Gerechtigkeit, die dir geschenkt, die auch vollkommen ist? Wenn du noch nicht an den Herrn Jesus Christus geglaubt hast, und ich meine nicht, dass du geglaubt hast, dass es ihn gegeben hat, dass es in der Geschichte einen gab, der existiert hat, der Jesus hieß und so weiter. Nein, das meine ich nicht. Glaubst du an ihn für dein Heil? Wenn nicht, dann bekenne, dass du schuldig bist, dass du es nicht schaffst durch das Einhalten der Gesetze Gottes. Das kannst du nicht machen, selbst wenn du von nun an immer. Nein, in der Vergangenheit hast du einen Berg, einen unglaublich großen Berg von Schulden, die du nicht wieder gut machen kannst. Verstoße gegen den heiligen Gott. Aber Jesus hat an deiner Stelle den Tod, den Zorn Gottes auf sich genommen. Er nahm deine Stelle ein. Und wenn du dein Vertrauen zu ihm hast, also dein Vertrauen in ihn setzt, rettet er dich augenblicklich und ewiglich. Dann giltst du als gerechtfertigt. Lasst uns beten. Herr, es ist wichtig, dass wir vor dir als gerecht gelten, dass du uns gerecht machst. Und die einzige Seife, die unsere Flecken entfernen kann, die ist das Blut Jesu Christi. Und nur wenn sie angewendet wird. Wir danken dir für das Heil, für die Gerechtfertigung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Unseren Herrn. Danke für die Leute, die du bewahrt hast, die hier in den Gottesdienst gekommen sind. Bewahre sie auch weiterhin, wenn sie nach Hause fahren. Und danke für alle, die dein Wort mit Aufmerksamkeit vernommen haben und sie auch, also dein Wort, es auch sich zu Herzen nehmen. Denn es sind nicht die Hörer, sondern die Täter, also die es tun, die gesegnet sind. Ja, die selig werden in ihrem Tun. Und du möchtest, dass wir dein Wort nicht nur hören, sondern verinnerlichen, daran glauben, darauf vertrauen. Und Herr, ich bitte in diesem Moment, dass irgendjemand oder vielleicht mehr als nur einer oder eine, dass Menschen, indem sie dies hören, vor dir kapitulieren und sagen, okay, ich bin nicht gut, nur du bist gut. Ich nehme deine Güte für mich in Anspruch. Ich lasse mich für unschuldig erklären, weil du mich gerecht machst in dem geliebten Jesus. Amen.